Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Man kann, ich sag mal plakativ sagen, je mehr Kontrolle, je mehr Sicherheit, je mehr Souveränität ich brauche, desto aufwendiger und auch teurer kann die Umsetzung in Teilen sein. Aber es gibt ja auch ganz viele andere strategische Themen, die Unternehmen ohnehin gerade umtreiben. Wir müssen zum Beispiel Kosten optimieren. Ja? Und sagen wir, ich habe da schon ein bestimmtes Thema für mich identifiziert, dann kann ich auch gleich schauen, wie kann ich Kosten optimieren für ein bestimmtes Thema oder für einen bestimmten Bereich und dann hier gleich auf etwas setzen, was eben mir die Offenheit und die Flexibilität bietet. Und das lohnt sich einfach, das mit Aktivitäten zu verbinden, die man ohnehin gerade geplant hat oder umsetzen muss für sein Unternehmen.
Stellen Sie sich vor, globale Krisen, regulatorische Veränderungen oder technologische Abhängigkeiten führen dazu, dass Ihr Unternehmen nur noch eingeschränkt auf zentrale IT- und KI-Dienste zugreifen kann. Ein solches Szenario mag auf den ersten Blick theoretisch erscheinen, aber als Risikobetrachtung ist es durchaus relevant. Genau aus diesem Grund beschäftigten sich immer mehr Unternehmen und Behörden mit der Frage, wie sie ihre digitale Handlungsfähigkeit langfristig sichern können. Neben etablierten Anbietern rücken dabei auch Open-Source-Lösungen und europäische Alternativen stärker in den Fokus. Gleichzeitig geht es bei digitaler Souveränität nicht nur um Krisenfälle. Unternehmen wollen auch im Alltag flexibel bleiben, die Kontrolle über ihre Daten behalten, regulatorische Vorgaben sicher erfüllen und insgesamt resilient sowie zukunftsfähig aufgestellt sein. In dieser Folge betrachten wir, was echte Souveränität in diesem Zusammenhang bedeutet, welche Bereiche sie umfasst, welche Vorteile sie bietet und wie realistisch ihre Umsetzung in der Praxis ist. Darüber spreche ich heute mit Dr. Lisa Precht. Sie ist promovierte Psychologin. Und einige werden Sie noch aus früheren Folgen unseres Podcasts kennen. Damals haben wir unter anderem über Conversational Design und die Frage, was sich Menschen eigentlich von einer KI erwarten, gesprochen. Seitdem ist viel passiert. Heute ist Lisa als Head of AI bei IBM Technology Dach tätig und hat sich in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Souveränität beschäftigt. Hallo Lisa, schön, dass du wieder bei uns im Podcast bist. Stell dich bitte einmal nochmal kurz selbst vor.
Ja, hi, ich freue mich sehr, wieder bei dir zu sein. Genau, du hast ja schon einiges gesagt. Ich treibe bei IBM Themen rund um die KI und unsere Go-to-Market-Strategie und beschäftige mich natürlich ganz massiv aktuell mit der Frage, wie Kunden KI sicher und auf eine Art und Weise einsetzen können, von der sie nachher wirklich dann auch profitieren werden.
Super. Bevor wir jetzt tief einsteigen, du bist ja Expertin für das Thema Souveränität und arbeitest gleichzeitig bei IBM, also einem globalen Technologieunternehmen mit US-amerikanischen Wurzeln. Mit welcher Perspektive schaust du auf das Thema?
Ja, ist eine absolut berechtigte Frage. Souveränität ist ein extrem wichtiges Thema und ich denke, jedes Unternehmen sollte sich damit auseinandersetzen. Es ist aber auch ein Umbrella-Begriff. Ne? Also man stellt schnell fest, wenn man mit Unternehmen darüber spricht, dass jeder was anderes darunter versteht. Und dass es einfach auch ganz unglaublich viele Themen betrifft, ja, wo man dann schauen muss, okay, wie möchte man sich aufstellen, was priorisiert man wie und was kann man in welcher Form umsetzen.
Was haben denn Unternehmen gemeint, wenn sie gesagt haben, wir wollen souveräner werden? Was meint das jetzt konkret im IT-Kontext?
Ja, ich würde da zwei Begriffe in den Mittelpunkt stellen. Also es dreht sich um Kontrolle, ja, für Unternehmen. Es ist relevant, Kontrolle zu haben über ihre Daten, über ihren Software-Stack, über den kompletten Betrieb und Handlungsfähigkeit. Das heißt, in all diesen Bereichen muss ich handlungsfähig bleiben, wenn sich zum Beispiel meine Anforderungen verändern, aber auch wenn es veränderte geopolitische Entwicklungen gibt oder es zum Beispiel dazu Veränderungen auch kommt im Bereich der Preise. Ja, also auch Kosten ist ein Riesenthema eigentlich vor dem Hintergrund der Souveränität. Kann ich mich anders aufstellen? Kann ich Dinge verändern, ohne dass das für mich mit einem Riesenaufwand oder halt mit noch mehr Kosten auch verbunden ist?
Das heißt, warum sollten Unternehmen jetzt darauf achten, souverän zu sein? Welche Risiken können sonst auftreten?
Das sind unglaublich viele Themen, ja, die Unternehmen da umtreiben können und sollten. Es hängt natürlich jetzt auch davon ab, ne, welche Teile der Souveränität wir betrachten. Sagen wir, ich habe keine Kontrolle über meine Daten, ja, dann kann es sein, dass, nehmen wir mal ein KI-Beispiel, ich möchte ein Modell trainieren und mache das auf der Grundlage meiner Daten, damit es wertvoller wird, wirklich für mich und mein Unternehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Modell nicht bei mir on-premises betreibe, sondern das irgendwo in der Cloud betrieben wird und ich habe darüber keine Kontrolle, dann kann es sein, dass Daten abfließen. Das ist jetzt nochmal ein plakatives Beispiel. Und das möchte ich als Unternehmen natürlich nicht. Daten sind das absolut wertvollste Kapital. Und die Daten stehen tatsächlich auch für ganz viele Unternehmen im Mittelpunkt ihrer Überlegungen, wie sie die schützen können. Das sind aber auch natürlich Themen, wenn ich nicht die Kontrolle habe, sagen wir mal, über die Software oder Themen rund um KI, die ich darin einsetze, dann kann ich auch Compliance-Probleme bekommen. Ja, oder auch Themen in Richtung der Governance, in Richtung der Qualität. Ich kann Probleme bekommen, sagen wir, ich habe mich in den Login begeben. Ja, also das ist was ich gerade ganz viel beobachte bei Unternehmen. Die möchten schnell mit KI starten, holen sich dann eine fertige Lösung, ja, für ein kleines abgestecktes Thema. Und diese Lösung bietet aber vielleicht nur ein oder zwei Modelle an, ja, mit denen sie das umsetzt. Und wenn jetzt der Anbieter der Modelle sagt, ich verändere meine Preise, dann habe ich da schnell auch ein Kostenrisiko, ja, und habe vielleicht meine ganze Lösung hier schon aufgebaut, umgesetzt mit dieser einen Software und habe dann einfach ein Problem, weil ich nicht einfach schnell das Modell wechseln kann, zum Beispiel.
Ja. Und ist das ja durchaus ein sehr, sehr reales Risiko. Viele Menschen sagen, dass die Bezahlmodalitäten momentan gar nicht ausreichend für die Anbieter nicht kostendeckend sind. Also es wird Preissteigerungen geben. Und dann eben halt zu sagen, okay, ich habe die Flexibilität, es dann vielleicht in meinen Keller zu stellen oder also in mein Rechenzentrum zu stellen oder eben halt zum anderen Anbieter zu wechseln. Das wäre natürlich dann sehr hilfreich.
Absolut.
Du hast uns eine ganz tolle Grafik mitgebracht. Jetzt haben wir ja die Herausforderung, dass wir im Podcast natürlich die Grafik nicht direkt zeigen können. Trotzdem versuchen wir da mal uns da so ein bisschen lang zu hangeln, weil ich finde, das bringt ganz, ganz viel Inhalt, ganz auf einen sehr kurzen kleinen Raum und fasst ganz viele Punkte zusammen. Es geht also generell geht es um den Begriff souveräne KI und es gibt vier Unterthemen davon. Die Grafik packen wir natürlich in die Shownotes. Also für jeden, der das jetzt zuhört, ich hoffe, dass wir es auf der Tonspur gut genug rüberbringen, aber wer sich das angucken will, der findet es natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und es gibt so vier Unterthemen von souveräner KI. Das ist in Offenheit und Flexibilität, Datenhoheit und Kontrolle, Sicherheit, Governance und Compliance und Resilienz und Zukunftssicherheit. Das sind so die vier, sagen wir, Quadranten oder vier Ecken. Lass uns die Punkte vielleicht mal gemeinsam durchgehen. Offenheit und Flexibilität, Plattformansatz, Open Source, Unabhängigkeit. Wieso ist das wichtig? Gibt es da Beispiele?
Ja, also erstmal diese vier Bereiche, das ist, wie wir bei IBM Souveränität abdecken und auch betrachten, weil das die ganz wesentlichen Anforderungen sind, die Kunden umtreiben, beziehungsweise mit denen man sich beschäftigen sollte, um sich souveräner aufstellen zu können. Und Offenheit und Flexibilität, das kann man sich für ganz viele Themen anschauen. Du hast ja schon gesagt, ne, wir beziehen uns jetzt hier gerade auf diese Grafik, hier steht ganz oben der Plattformansatz. Das hat ganz viel mit dem zu tun, was wir gerade schon angefangen haben zu diskutieren. Also setze ich auf zum Beispiel fertige Out-of-the-Box, aber dann auch abgegrenzte KI-Lösungen, die dann aber nachher nicht wirklich skalieren oder integrierbar sind? Oder habe ich eine Plattform, wo ich sagen kann, okay, ich starte vielleicht auch mit einem Modul, die ist modular, möchte mir erstmal diesen einen Anwendungsfall anschauen und kann dann ganz leicht skalieren und kann damit eben dann aber auch alles umsetzen, ja? Und kann schauen, wie ich meine Systeme da integriere, beziehungsweise die Plattform in meine Systeme integriere, kann hier Open-Source-Technologien leicht integrieren und bleibt da extrem handlungsfähig. Und das Wichtige, so wie wir die Plattform leben, also unsere Daten- und KI-Plattform ist, dass die eine komplette Offenheit hat, auch in Richtung der Modellwahl. Das heißt, man kann wirklich jedes Modell wählen und auch auf Knopfdruck das einfach austauschen. Und das ist nicht nur vor dem Hintergrund relevant, was wir vorhin diskutiert haben mit, ein Modell verändert plötzlich die Kosten. Es kann auch sein, ein Modell verhält sich einfach plötzlich anders. Und die Lösungen werden mehr und mehr dahin gehen, ne, dass ich in einer Lösung verschiedenste Modelle vielleicht in Form von Agenten orchestrieren möchte und benutze vielleicht dann auch eher spezialisierte Modelle, ne, für einen bestimmten Anwendungsfall, weil das auch einfach kosteneffizienter ist. Und wenn ich jetzt merke, sagen wir mal, das ist jetzt ein Modell in meiner Gesamtlösung, das wird noch in der Cloud gehostet. Und da gibt es gerade irgendein Thema, das steht mir gerade nicht zur Verfügung oder gibt es plötzlich einen Drift, es verhält sich plötzlich anders, da möchte ich das sofort einfach austauschen können mit einem anderen, das auch geeignet ist, ne, für diese Aufgabe. Das ist also auch ein Qualitätsthema und da merkt man schon, wie komplex das ist. Ne? Also wir haben hier einfach ein riesen Login-Thema, das wir da verhindern wollen mit Offenheit, mit Flexibilität. Aber es hat auch ganz viel mit dem zu tun, was ich eh brauche, wenn ich ein Produkt haben möchte, von dem ich wirklich in meinem Unternehmen profitiere. Und ein ganz großes Thema, das da auch mit reinkommt, ist das Thema der Datensilos. Na, wenn ich auf ganz viele abgegrenzte Insellösungen setze, dann habe ich auch ein Datensilo-Problem. Und gerade wenn ich KI nutzen möchte als Unternehmen, dann ist das einfach nur so gut wie meine Datenstrategie.
Heißt also einfach, wenn ich eine KI-Lösung mache, dann brauche ich dafür in vielen Fällen Daten. Wenn ich jetzt eine andere Lösung mache für ein anderes Problemfeld, kann es sein, dass ich auf die gleichen Daten oder gleichen Daten plus weitere Daten zugreifen möchte. Und wenn ich eben halt so eine Silo-Lösung habe, so eine abgeschlossene Lösung habe, ich die so als Fertigbausatz gekriegt habe, dann müsste ich wahrscheinlich die Daten an der Stelle duplizieren oder müsste da irgendwie was sehr, sehr Kompliziertes machen, um auf die gleichen Daten zugreifen zu können. Und jetzt mit dem Plattformansatz heißt das, ich kann die Daten einmal quasi vorbereiten, hinlegen und für völlig unterschiedliche Anwendungsfälle mit völlig unterschiedlichen Modellen, mit völlig unterschiedlichen Lösungen, die darauf basieren, gleichzeitig nutzen.
Ja, genau, absolut. Also tatsächlich gibt es da auch mehrere Facetten nochmal, die man betrachten sollte. Also einmal kann man direkt wirklich auch auf eine Datenplattform setzen, die es mir ermöglicht, auf all meine Daten zentral zuzugreifen, die zentral zu verwalten, ob strukturiert, ob unstrukturiert, egal wo die liegen, in der Cloud, on-premises. Da werden wir auch gleich noch drüber reden, ja, über die Infrastruktur. Und gerade wenn ich darauf setze, das vielleicht verteilter zu haben, dann muss ich das ja auch irgendwie zentral managen. Also das ist ein wichtiges Thema. Und dann natürlich, was du gerade schon beschrieben hast, ne, also die Software, die darauf zugreifen möchte, kann das alles miteinander kommunizieren? Ist das nachher skalierbar oder habe ich dann ganz viele voneinander unabhängig agierende Lösungen? Und da spielt noch mal eine andere Komponente mit rein, ja, die gerade viele umtreibt. Ich habe ja vielleicht auch schon andere Softwarelösungen, ne, die, sagen wir, KI integriert hat. Sagen wir ein HR-Tool, das hat schon irgendeinen Agenten. Wenn ich jetzt, sagen wir, ich habe eine KI-Lösung, in der ich KI-Agenten nutzen möchte oder vielleicht auch orchestrieren möchte, damit die intelligent zusammenspielen, dann sollte ich diese Agenten doch integrieren können. Ne? Also meine KI-Lösung sollte so offen sein, dass ich wirklich das meiste aus meiner bestehenden Infrastruktur und aus meinen bestehenden Lösungen herausholen kann. Und auch nicht abgehangen werde, weil sich das ja wirklich minütlich weiterentwickelt, ja. Und dann auch eine coole neue Open-Source-Lösung da auch nahtlos dann direkt mit reinbringen kann.
Hm. Nochmal kurz zurück zu den Modellen. Du hattest ja gesagt, Modelle verändern sich. Das hat man ja gerade bei dem Schritt von GPT-4 auf GPT-5 sehr, sehr deutlich gemerkt, dass sich Tonalität, die Art und Weise, wie geantwortet wird, massiv verändert hat. Und wenn ich das selber, wenn ich Open Source nutze oder Open Weights Modelle benutze auf dieser Plattform, aber trotzdem halt die Modelle, die ich ausgewählt habe, dann bleiben die ja erstmal in der Version. Oder Bring Your Own Model. Ich kann mein Modell verwenden und kann sagen, ich tausche das nur dann aus, wenn ich das möchte und nicht, wenn irgendein Hersteller sagt, ich habe eine neue Version.
Ja, absolut.
Damit habe ich eine sehr, sehr stabile Plattform für meine Lösung.
Das stimmt. Ich kann natürlich leider auch, also einfach, weil die Modelle sich so verhalten, auch in meinem eigenen Modell, das ich wirklich bei mir betreibe, einen Drift haben. Das sollte ich auch governen. Also das sollte ich auch im Blick haben, ob die Qualität noch so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Das kann man nicht ausschließen. Aber trotzdem habe ich natürlich viel mehr Kontrolle über meine Modelle und schon allein die Möglichkeit zu haben, da schnell wechseln zu können. Selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht den Aufwand betreiben, ein eigenes Modell noch zu tunen, also zu erarbeiten, sondern ich möchte einfach auf unterschiedliche Lösungen zugreifen, die mir auch so angeboten werden. Aber das schnell einfach zu tauschen, da hat man auch schon sehr, sehr viel gewonnen. Ne?
Open Source ist ja, ich sag mal, in vielen Bereichen jetzt im Vorankommen. Bei Open Weights Modellen, warum sollten Konzerne denn sich überhaupt mit dem Thema Open Weights Modelle beschäftigen, wenn es doch so ganz, ganz tolle Spitzenmodelle gibt von den großen Anbietern?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Open-Source-Technologien in Summe sind super spannend, super relevant für Unternehmen. IBM setzt immer schon auch ganz massiv auf Open-Source-Technologien, sind einer der weltweit größten Beitragenden zur Open-Source-Community.
Spätestens mit dem Kauf von Red Hat.
Ja, absolut. Ja. Red Hat ist da ein gutes Beispiel von vielen tatsächlich. Und gerade bei den Modellen und der KI-Entwicklung, die ja so rasant geht, profitiert man einfach davon, die einfach nutzen und dann auch für sich weiterentwickeln zu können. Ich kann den Quellcode einsehen. Also das ist gerade bei den Modellen, wo ich vielleicht auch einen guten Mix nutzen möchte, auch kleinerer Modelle. Also IBM zum Beispiel entwickelt auch selbst Modelle, sind auch Open-Source-Modelle. Die haben dann aber eher wirklich den Ansatz, kleiner zu sein. Die sind wirklich für Business-Anwendungen ausgelegt, dass die möglichst auch sicher sind, sehr transparent. Sind auch wirklich führend im Transparency-Index, den es gibt, mit objektiven Kriterien erhoben. Da kann ich mich einfach ja sehr gut aufstellen, um die aktuellsten Entwicklungen für mich nutzen zu können. Und zwar genauso, wie es meine Aufgabe erfordert. Weil nicht, also gerade die ganz großen Modelle, die sind im Business-Kontext oftmals gar nicht sinnvoll. Ja, also wenn wir jetzt mal plakativ sagen, ich möchte einen Antrag bearbeiten, der bei mir reinkommt und der ist handschriftlich ausgefüllt und ich möchte die Handschrift extrahieren, dann macht es viel mehr Sinn. Ich sage, das ist ein Arbeitsschritt in der Prozesskette. Ich möchte dafür ein kleineres Modell nutzen, das genau das aber richtig gut kann. Und dann bin ich da sehr kosteneffizient unterwegs, kann das on-premises betreiben. Und das macht einfach total Sinn, da zu schauen, was es da in der Open-Source-Community bereits gibt.
Ja, natürlich. Also gerade diese Spezialistenmodelle, die Möglichkeiten, ein kleineres Modell eben halt mit wesentlich weniger Kosten auch feintunen zu können, sich auf die eigene Sprachdomäne anzupassen, auf die eigene Problemdomäne anzupassen, ja. Das geht ja bei den ganzen Großen nicht oder nicht so einfach. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die ich zusätzlich habe.
Ja, und die Großen sind natürlich auch eine Blackbox.
Ja.
Das nur noch ergänzt, ne? Also ich weiß ja auch gar nicht, was da im Hintergrund alles schon greift. Das sind ja sehr komplexe Systeme, um eben für diese ganzen alltäglichen Themen gut gerüstet zu sein. Und im Business-Kontext brauche ich das in der Regel einfach auch gar nicht. Beziehungsweise habe dann Komponenten drin, die ich nicht kontrollieren kann.
Kontrolle, das ist ein gutes Stichwort. Der zweite Punkt, Datenhoheit und Kontrolle. Infrastruktur, Kontrolle und Datenmanagement. Wieso ist das wichtig?
Ja, ist sehr wichtig. Und eine wichtige Komponente ist hier, dass wenn ich jetzt so eine Plattform habe, ja, also ich habe mich für meine Daten- und KI-Plattform entschieden, dass ich die auch überall betreiben kann. Also dass ich entscheiden kann, auf welcher Infrastruktur betreibe ich das? Ist das mein eigenes Rechenzentrum? Ist das in der Cloud? Sind das mehrere Clouds vielleicht sogar? Möchte ich mich da hybrid aufstellen? Und wenn ich die Sicherheitsanforderungen habe, dann sollte es auch möglich sein, das so zu betreiben, dass ich da wirklich air-gapped unterwegs bin, also komplett ohne jede Verbindung in die Außenwelt, ja, dass da niemand mehr drauf zugreifen kann, dass wir auch dieses sogenannte Kill-Switch-Risiko nicht haben. Und IBM bietet da auch Appliances an, Lösungen, wo ich wirklich, die ich mir im Prinzip im Keller stelle, ja, da ist da meine komplette Lösung drauf, da kommen auch wir nicht mehr dran. Ja. Also selbst wenn man dann ein Update machen möchte, das ist dann natürlich einfach alles aufwendiger, aber auch möglich. Da muss wirklich jemand vorbeikommen mit dem USB-Stick. Aber wenn man das braucht, wenn man die Anforderung hat, dann sollte man sich auch komplett genauso aufstellen können. Und dann kommt natürlich als dritte Komponente wieder dazu. Das hatten wir ja vorhin schon diskutiert, wenn ich das tue. Und ich denke, das ist der sinnvollste Weg für die meisten Unternehmen, da einen hybriden Ansatz zu fahren. Dann will ich aber auch dieses zentrale Datenmanagement umsetzen können, ne? Wo ich auch schnell Daten dann auch verschieben kann, wenn nötig. Und dafür setzen wir auch auf eine Containerplattform, die wir auch immer noch als Zwischenschicht nutzen, damit ich da auch sehr flexibel und handlungsfähig bleibe, ja, in dem Zusammenhang.
Red Hat OpenShift und darauf basierend dann weitere Komponenten.
Ganz genau, ganz genau.
Das war schon nicht ganz unclever, Red Hat zu nehmen.
Ja.
Gerade ein Beispiel, was diese Datenhoheit angeht. Wir nutzen für Übersetzungen in unseren Lösungen sehr häufig einen deutschen Anbieter mit Servern in Europa, der jetzt leider angekündigt hat, doch Server bei AWS in Japan und USA nutzen zu wollen und wo man keine einfache, kostengünstige Möglichkeit hat zu sagen, nein, ich will trotzdem nur rein in Europa bleiben. Und wir sind jetzt kurz davor, unsere gesamten Übersetzungsdienste jetzt zu switchen auf andere Anbieter, obwohl wir super zufrieden mit dem waren. Und das kann halt jederzeit passieren. Das heißt, selbst wenn der Anbieter jetzt heute so aufgestellt ist, er kann seine Infrastruktur ändern, das ankündigen, in ein paar Monaten ist es anders und dann kann ich entweder damit leben oder habe einen sehr hohen Handlungsdruck.
Ja, das stimmt absolut.
Der dritte Punkt ist Sicherheit, Governance und Compliance. Sicherheit, Observability und Compliance. Auch da wieder natürlich die Frage, warum ist das denn wichtig?
Ja, also hier auch wieder ganz viele Facetten, die man sich hier anschauen kann. Sicherheit natürlich auch in Richtung von Datensicherheit wieder. Datenschutz, aber das hat auch viel mit Betriebssicherheit zu tun. Also kann ich mich so aufstellen, sagen wir, setze jetzt wirklich darauf, das On-Premises zu betreiben, dass wenn da ein System ausfällt, ich dann nicht ein Riesenproblem bekomme. Früher haben wir da als Beispiel über Erdbeben gesprochen. Das kann aber natürlich auch der Wasserschaden sein, der massive, vor dem Hintergrund der Extremwetter, die ja auch zunehmen. Oder Extremwetterereignisse und leider ja auch Angriffskriege etc. pp. Ja, also da wird die Weltlage einfach leider ja komplexer und unerfreulicher. Und ich muss mir einfach Fragen stellen zu dem Betrieb, ob ich da gut und sicher aufgestellt bin, egal welche Anforderungen ich morgen habe. Dann habe ich aber natürlich auch, wenn ich KI nutze, auch gesetzliche Anforderungen, zum Beispiel rund um den EU-AI Act. Das heißt, ich muss schauen und dokumentieren, welche KI-Anwendungsfälle habe ich denn im Unternehmen? Welche Modelle setze ich ein? Habe ich da einen Prozess vielleicht auch aufgesetzt? Wer sind die Stakeholder? Unter welchen Umständen soll da was freigegeben werden? Wie ist die Qualität der Modelle? Bekomme ich da noch, beziehungsweise der Ergebnisse der Modelle, bekomme ich weiterhin das, was ich da definiert habe, dass ich da auch entsprechende Kriterien definieren und tracken kann? Da haben wir eine Lösung, die dann wirklich 24/7 das für mich ja überwacht, damit ich einfach einen Alarm bekomme, kann vorher definieren, was mir wichtig ist, bekomme da auch entsprechend Hilfe, ne, je nachdem, welche Anforderungen ich habe, je nachdem, welches Risiko halt mit so einem Use Case verbunden ist in meinem konkreten Beispiel. Das ist extrem wichtig, ja, nicht nur vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen, aber eben auch, damit ich einfach eine Lösung habe, der ich vertrauen kann, ne, die einfach genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wir haben ja vorhin besprochen, dass Modelle sich über Zeit auch anders verhalten können. Und das muss man einfach im Blick behalten, dass die Qualität da weiterhin stimmt. Ja, und das Gleiche gilt natürlich für die Compliance-Themen, auch das zentral verwalten zu können, einen Überblick zu behalten, über ja, automatisierte Prozesse auch mit begleiten zu können. Das sind alles Themen. Je mehr KI ich halt einsetze im Unternehmen, desto dankbarer ist das dann, wenn man das in einer guten Form aufgesetzt hat.
Ja, gerade wenn man jetzt an Hochrisikoanwendungen denkt, mit Hochrisiko klingt ja jetzt erstmal sehr, das sind ja nur ganz wenige Fälle, aber es geht ja um die Art des Einflusses, die das auf das Leben eines Menschen haben kann. Das heißt, selbst beim ganz einfachen Bewerbungsprozess, wenn ich Bewerberdaten verarbeite, bin ich sehr schnell im Hochrisikobereich. Natürlich im Bereich Gesundheit bin ich sofort im Hochrisikobereich. Und da habe ich natürlich entsprechend hohe Anforderungen. Ich habe Anforderungen, was Zertifizierung angeht, Dokumentation angeht. Und dann eine Plattform zu haben, wo ich dann halt sagen kann, okay, von dem Datum, dem Uhrzeit bis dem Datum, die Uhrzeit lief das Modell, dann haben wir das geändert in das andere Modell und dieses andere Modell wurde so und so anders weiter trainiert. Ich kann nachvollziehen, welche, zum Beispiel bei agentischen Systemen, wo natürlich sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden durch die Agenten, durch die Sprachmodelle. Ich kann nachvollziehen, wann wer was, warum entschieden hat, kann das gegebenenfalls eben halt auch da eingreifen, kann dann gucken, wo passiert in meinem Ablauf, vielleicht nur in 1% der Fälle, aber wo passiert da ein großer Fehler und kann da genau reintauchen. Und das sind so Punkte, die sehe ich jetzt momentan noch so in dieser Begeisterung von diesem ganzen agentischen System, sehe ich jetzt momentan noch nicht genug reflektiert. Natürlich kann man in einer Sandbox, kann ich, wenn ich gerade was neu entwickle, alles machen. Aber wenn ich das in Betrieb nehmen möchte, dann muss ich schon darüber mir Gedanken machen, dass ich diese sehr hohen gesetzlichen Anforderungen natürlich auch vernünftig abbilden kann. Und dann brauche ich auch eine Plattform, die das unterstützt und dass ich das nicht alle von Hand machen muss. Dass dann hier jemand von Hand in ein Buch reinschreibt, ja, ich habe das Modell gewechselt oder so. Sorry. Ja,
das ist tatsächlich ein total häufiger Stolperstein gerade. Ja, ich sehe das genauso wie du. Wir wollen alle schnell mit KI starten und dann wird Governance immer so ein kleines bisschen zur Seite geschoben. So das Thema Agent Ops, also Observability-Themen, das haben viele noch eher auf dem Schirm, damit ich nachvollziehen kann, was machen denn da meine Agenten, was passiert denn da genau mit den Tools? Aber da hängt schon viel dran, trotzdem auch noch drumherum, auch im Sinne der Qualität einfach. Mhm. Also sagen wir mal, ich habe jetzt keinen Hochrisikoanwendungsfall und sagen wir, ich setze das jetzt nur intern ein für meine Mitarbeitenden. Auch die benutzen das kein zweites Mal, wenn das Tool viele Fehler macht und die Qualität einfach nicht stimmt. Also da ist das Vertrauen einfach sehr, sehr schnell verspielt. Insofern lohnt es sich immer, dass wirklich tiefen integriert in die KI-Lösungen und von Anfang an mitzudenken.
Ja. Ist das Verloren erstmal verspielt, ist es sehr aufwendig, die Menschen wieder zurückzugewinnen. Also anders als bei Software, wo man gesagt hat, ja okay, Bug ist gefixt, jetzt kannst du es weiter nutzen. Da ist es eher einfacher gewesen noch als bei KI-Lösungen.
Ja, tatsächlich. Ich meine, ich kann eine KI-Lösung ja auch so aufsetzen, dass sie mir keine falsche Antwort gibt, sondern einfach keine Antwort gibt. Ja? Wenn es ein Problem gibt oder wenn die Qualität im Hintergrund nicht stimmt, das geht schon alles. Aber das geht natürlich auch viel leichter, wenn ich so ein Governance-Tool im Hintergrund auch nutzen kann, mit dem ich die Werte dann auch bekomme und die auch gleich nutzen kann, dann um die Antworten live zu bewerten.
Der vierte Punkt, Resilienz und Zukunftssicherheit. Technologierobustheit, Wissensvorsprung und Produktivität. Das ist ja wieder, es ist vielleicht so ein bisschen Sammelpunkt, so ein Sammelbeckengefühl. Was daran ist so wichtig?
Es ist ein kleines bisschen Sammelbecken. Tatsächlich dieser erste Punkt, Technologierobustheit. Also alle Themen, die wir bis hier diskutiert haben, Offenheit und Flexibilität, dass ich komplette Datenhoheit habe, dass ich mich sicher aufstellen kann. Alles das macht mich einfach zukunftssicher mit der Technologie, dass ich weiß, ich kann skalieren, die ist belastbar, ich kann Themen einfach verändern und ich bin auch kosteneffizient unterwegs, weil zum Beispiel das Thema mit den Modellen ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, das ist aber auch ein anderer Stolperstein, der mir gerade häufig begegnet. Sagen wir mal, ich habe ein Login, ich habe mich für eine Lösung entschieden mit einem populären Allzweckmodell, weil ich das cool finde, ich kenne das aus dem Alltag und das funktioniert wunderbar im Piloten und dann rolle ich das aus und dann explodieren die Kosten. Das ist schon ein Thema vom Hintergrund Kosteneffizienz, dass wenn ich da vielleicht eine Komponente unterschätzt habe oder sich doch ein Preis verändert, dass ich da halt das einfach auswechseln kann. Oder sagen wir, ich habe einfach eine neue strategische Ausrichtung, also ich möchte einfach bestimmte Themen bei mir verändern, dann sollte ich eben auch leicht andere Lösungen noch mit integrieren können oder ja eine Infrastrukturveränderung leicht treffen können, ohne dass das halt auch wieder dann riesige Probleme auslöst. Genau, also es ist ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was wir schon besprochen haben. Dann das Thema Wissensvorsprung. Würde ich sagen, Riesenthema jetzt vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung im Bereich KI. Ich muss sagen, da fällt es einem ja schon innerhalb von IBM Schritt zu halten mit den eigenen Produkten, ja, weil es einfach so schnell vorangeht. Und wir haben einen riesigen Forschungsbereich, der die ganz neuen Entwicklungen, neuen Erkenntnisse eben auch direkt immer wieder in die Produkte einfließen lässt. Und das finde ich schon auch ein sehr wichtiges Kriterium. Erstens, dass ich mich für eine Lösung entscheide, wo ich Open Source Technologie auch mit integrieren kann und die auch darauf beruht, damit ich einfach mehr Kontrolle habe. Aber auch eine Lösung zu haben, wo ich ständig neue Entwicklungen drin habe von der absoluten Experten. Also IBM ist immer wieder auch führend gewesen im Bereich der KI-Patente. Ich glaube aktuell nicht auf Platz 1, aber trotzdem sehr weit vorne mit dabei. Und das ist schon was, was die Kunden da sehr zu schätzen wissen, wenn sie da immer wieder da neue Entwicklungen in den Produkten haben. Und das letzte, Produktivität, da muss man heute auch echt schauen, auch wenn es natürlich fantastische Startups gibt mit tollen Lösungen, die Folien sehen ja immer erstmal alle gleich aus und wundervoll, ja, und sehr überzeugend. Und heute ist alles souverän und alles kann fantastische KI-Ergebnisse erzielen. Aber es ist einfach wichtig für ein Unternehmen zu verstehen, funktioniert das nachher in Produktion? Ja. Kann ich das wirklich skalieren? Und da einmal, wir werden ja nachher auch noch über Do's und Don'ts vielleicht auch ein bisschen diskutieren, würde ich Unternehmen immer empfehlen, macht wirklich ein MVP, schaut, bietet euch das Unternehmen das an, dass ihr die Sachen, die für euch wirklich kritisch sind, die für euch entscheidend sind, bevor ihr euch für eine Technologie entscheidet, dass ihr das einfach verproben könnt. Und schaut auch, ist das was, was wirklich schon im Einsatz ist. Und wir nutzen uns selbst als Kunde Null, sagen wir dazu, ja, für unsere eigenen Produkte. Wir haben also unsere Produkte auch intern ganz massiv ausgerollt und können wirklich dadurch, dass das bei uns intern ist, ganz massiv auch mit Zahlen, die wir da auch öffentlich machen, belegen, welche Einsparungen, welche Effizienzgewinne oder Effektivitätsgewinne wir damit erzielen konnten. Ob das jetzt im Bereich der IT ist oder HR und zum Bereich Sales, Procurement. Überall da setzen wir unsere eigenen Produkte ein und bekommen dann auch wirklich aus den eigenen Abteilungen Feedback, wie als wäre es ein Kunde, das positiv ist, das aber auch kritisch sein kann. Und dann wird da sofort iteriert und das auch sofort wieder ins Produkt aufgenommen.
Und IBM Research ist, um das zu sagen, in vielen Punkten einfach sehr, sehr weit vorne mit dabei. Zum Beispiel, wenn es darum KI, dann geht es ja auch um Bias, geht es um das Finden, das Identifizieren von Bias in Modellen und auf der anderen Seite eben halt auch das Mitigieren, dass ich das da irgendwie wieder ein bisschen rauskriege. Und was IBM Research da alles geleistet hat und dann auch Open Source gestellt hat, ist sehr, sehr bemerkenswert. Und so gibt es viele Punkte, wo sie einfach ganz vorne mit dabei sind, was vielleicht so, ich sag mal, in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen gar nicht so stattfindet, aber wo man, wenn man sich damit beschäftigt, auch mit dem, die Dokumentation, wie die Granite-Modelle trainiert werden, ist vorbildlich. Wenn es gerade, wenn es um Transparenz geht, wenn es darum geht, dass ich später erklären kann, welche Daten sind denn da reingeflossen in das Training, da habe ich noch bisher nichts gesehen, was, also keinen großen Anbieter gesehen, der da ähnlich gut das dokumentiert hat. Wenn man jetzt von, das sind so die, sag mal, das ist die Theorie. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt gehört, ich bin jetzt Unternehmer oder ich bin jetzt Entscheider, Projektverantwortlicher oder sowas in einem Unternehmen, was würdest du mir dann empfehlen, wenn ich souveräner werden will?
Ja, ist natürlich vor dem Hintergrund der ganzen vielen Themen, die wir jetzt auch schon andiskutiert haben, die Frage, wie ich Prioritäten setzen möchte als Unternehmen. Man kann, ich sag mal, plakativ sagen, je mehr Kontrolle, je mehr Sicherheit, je mehr Souveränität ich brauche, desto aufwendiger und auch teurer kann die Umsetzung in Teilen sein. Aber es gibt ja auch ganz viele andere strategische Themen, die Unternehmen ohnehin gerade umtreiben. Wir müssen zum Beispiel Kosten optimieren, ja. Und sagen wir, ich habe da schon ein bestimmtes Thema für mich identifiziert, dann kann ich auch gleich schauen, wie kann ich Kosten optimieren für ein bestimmtes Thema oder für einen bestimmten Bereich und dann hier gleich auf etwas setzen, was eben mir die Offenheit und die Flexibilität bietet, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über eine Softwarelösung sprechen. Das heißt, es hängt immer ein bisschen davon ab, was ist mir jetzt am wichtigsten? Ist es zum Beispiel der Datenschutz in einer bestimmten Hinsicht? Dann starte ich da. Oder bin ich sowieso gerade dabei, KI ganz massiv ausrollen, weil ich bestimmte Prozesse optimieren möchte, dann kann man anfangen, das dort kleinschrittig von Ende zu Ende zu durchdenken. Und wichtig ist einfach, die Facetten, die wir jetzt besprochen haben, die geben wirklich so einen ganz guten Rundumschlag der unterschiedlichen Anforderungen an Souveränität, die man ins Auge fassen kann. Klar, wenn ich jetzt mich nur mit Infrastruktur beschäftige, dann kann ich da nochmal beliebig viel tiefer gehen, natürlich in auch noch komplexere Themen. Aber ja, da hängt es einfach ein bisschen davon ab, wo man einfach starten möchte. Und das lohnt sich einfach, das mit Aktivitäten zu verbinden, die man ohnehin gerade geplant hat oder umsetzen muss für sein Unternehmen.
Heißt einfach, das nächste, die nächste Lösung eben halt vielleicht schon in Hinblick auf Souveränität etwas anders zu gestalten, als man es vielleicht bisher gemacht hat. Und dann die nächste wieder und dann die nächste wieder. Und so kommt man dann vielleicht langsam in eine andere Lage, wo man vielleicht auch ein bisschen weniger erpressbar ist.
Ja, ganz genau, ja. Also worauf ich nochmal eingehen möchte, weil ganz viele ja Souveränität für sich jetzt mit Open Source übersetzen. Das ist auch total berechtigt. Also wenn man das leisten kann als Unternehmen, weil man da ein sehr, sehr starkes Team hat, dann kann das ein guter Ansatz sein. Es muss nur klar sein, wenn ich nur auf Open-Source-Technologie setze, dann erfordert das halt auch ein aktives Management und eine kontinuierliche Pflege. Und worauf wir setzen als IBM ist, Open-Source anzubieten. Allerdings übernehmen wir schon das aktive Risikomanagement. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also wenn ich sage, ich möchte Open-Source wirklich komplett alleine nutzen und dann auch weitertreiben mit den ganzen Updates, mit dem ganzen Patching, was dann da dranhängt, dass ich da nicht da Sicherheitslücken dann nachher habe. Das ist wirklich ein sehr umfassendes Thema. Deswegen kann ich da eigentlich nur empfehlen, so eine Mischung aus Enterprise-Ready Managed Open Source, ja, wie wir es halt anbieten, dann integriert mit anderen Open Source-Lösungen eher dann auf sowas zu setzen, außer man ist vom Team her so aufgestellt, dass man das leisten kann, ne? Sonst hat man die nächste Abhängigkeit oder das nächste Problem direkt.
Gibt es bei der Umsetzung noch weitere Sachen, die man machen sollte oder die man vermeiden sollte? Gerne mit Beispielen.
Ja, absolut. Ich denke, die wichtigsten Do's und Don'ts, da haben wir gerade auch schon ganz viel mit angeschnitten. Was ich wirklich wichtig finde, gerade weil es so viele Angebote gerade gibt auf dem Markt und wie gesagt, die Folien ja alle sehr überzeugend aussehen und die Demos super sind, dass man als Unternehmen wirklich sagt, welche sind die Erfolgsfaktoren für mich, ja, damit das wirklich nachher auch ein Return of Invest darstellt in meinem Unternehmen, dass man das definiert und dann wirklich mit diesem Unternehmen gemeinsam ein MVP durchführt, um genau das auch zu testen, bevor man da wirklich dann in die Investition und in die Umsetzung geht. Einfach, damit man nachher was hat, was auch wirklich skaliert. Ich erlebe das jetzt immer wieder, dass Unternehmen auf Lösungen setzen, die dann nach einem halben Jahr mit einem Thema scheitern. Das, und ich muss leider so sagen, dass wir in 2 Wochen umsetzen. Und es tut mir dann einfach leid für alle Beteiligten. Aber da lohnt es sich einfach wirklich, das vorher mal zu evaluieren, bevor man da ganz viel Zeit und Geld investiert und sich dann ärgert. Und das gilt natürlich für alle möglichen Themen rund um die Souveränität, die wir jetzt diskutiert haben.
Das kenne ich denn auch tatsächlich sogar aus unserer Praxis. Wir sprechen also mit Menschen aus Unternehmen, wo die dann jetzt schnell gestartet sind. Wie du gesagt hast, es gibt vielleicht ein neues Unternehmen, was einen bestimmten Fall ganz toll löst. Im Test funktioniert es wunderbar. Aber wenn dann die Tausenden von Kunden gleichzeitig darauf zugreifen, das läuft gerade nicht mehr so gut. Oder aber sie laufen los und sagen, ja, okay, technische Anbindung, das wird schon funktionieren. Und dann stellt man fest, ja, okay, so ein SAP ist eben halt nicht mehr so schnell angebunden oder das Kundenmanagementsystem oder. Und wo es dann daran scheitert, dass der Anbieter eben keine Erfahrung hat mit Business Automation, mit Integration von anderen Lösungen, wo dann eben halt ein Unternehmen wie die IBM eben halt ganz fertige Lösungen hat, aus jahrzehntealte bewährte Lösungen hat, um eben halt verschiedenste Plattformen zu integrieren. Und ich spreche halt auch mit solchen Leuten und dann ist es natürlich gerade sehr, sehr schwierig, weil man möchte ja auch nicht eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat.
Ja, und es ist ja auch ein unglaublich schwieriges Thema. Also ich meine, ich sitze ja selber in den Veranstaltungen, in den Konferenzen und alles klingt sehr ähnlich. Also ich kann das sehr gut nachfühlen. Ich war ja auch die meiste Zeit meiner Karriere in der Industrie unterwegs und kann ja die andere Seite immer noch sehr gut nachfühlen da an der Stelle. Ja.
Gibt es weitere Do's und Don'ts?
Ja, sicherlich ganz viele. Ein wichtiger Punkt, das hatte ich auch vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, ist, man muss aufpassen mit den Insellösungen. Ja? Also das ist was mir ganz viele Kunden gerade berichten. Die haben eine Lösung gebraucht für ein konkretes Problem und man möchte was ja dann auch schon fertig ist. Ja? Also was schon genau passt zu dem Thema, zu dem Bereich, sagen wir Bereich HR, das ist eine HR-Lösung oder für einen Einkauf halt was anderes. Es ist auch total nachvollziehbar. Das ist aber wirklich eine Falle, weil es nachher, ein Kunde hat mal gesagt, wir haben einen Bauchladen von unterschiedlichsten Lösungen, die nicht miteinander integrieren, nicht miteinander kommunizieren und wir haben da ganz viele Reibungsverluste und das sehe ich gerade tatsächlich ganz oft und es ist natürlich auch viel aufwendiger. Es geht zwar, ja, unsere Governance-Lösungen zum Beispiel, die können auch alle möglichen anderen Systeme einfach mit anbinden. Das ist nicht nur für IBM-Lösungen, aber es ist natürlich viel, viel schwieriger. Das heißt, ich würde wirklich empfehlen, man sollte auf eine Art Plattform setzen, mit der man nachher auch alles umsetzen kann. Also unsere Daten- und KI-Plattform, die heißt WatsonX. Und dieselbe Plattform, die wird von Richtern eingesetzt für eine Lösung, die ihnen dabei hilft, mit Massenklagen umzugehen, ja, und das zu handeln. Und das ist auch die gleiche Plattform, die die Jugendhilfe einsetzt in Augsburg, um Anträge effizienter bearbeiten zu können. Und das kann ich jetzt mal übertragen für mich als Unternehmen. Ja, ich habe natürlich immer noch mal ein bisschen Aufwand, dass ich definieren muss, wie soll die Oberfläche jetzt ganz konkret aussehen. Aber ich habe dann auch was perfekt ist für meinen Prozess, für meine Mitarbeitenden und für deren Anforderungen, für meine Qualitätsstandards. Und ich kann nachher alles damit machen. Egal, was noch kommt, ich kann das immer weiterentwickeln, ohne dass ich da jemals wieder in ein anderes Produkt investieren muss. Außer ich möchte halt noch was einfach auch mit integrieren und das geht dann auch problemlos. Also das ist wirklich ein Riesenthema, ein Riesenkostenfaktor und dann auch für die Qualität vom Hintergrund der Datensilos, mit dem man sich wirklich auseinandersetzen sollte.
Lisa, meinst du, dass es für Konzerne oder für kleinere und mittlere Unternehmen einfacher ist, so einen Wechsel zu vollziehen?
Ach, das finde ich eine unglaublich schwierige Frage. Ich glaube, es gibt sicherlich unterschiedliche Herausforderungen und auch Vorteile. Ich glaube, machbar ist es für alle. Ja, je nachdem, wie man das halt für sich wiederum definiert, also was man konkret umsetzen möchte. Natürlich ist es für einen großen Konzern leichter, in, sagen wir mal, kostspieligere Infrastrukturentscheidungen zu investieren, da, und das umzusetzen. Aber ein kleineres Unternehmen hat da ja auch andere Anforderungen. Und da gibt's tolle Lösungen, die ja sehr kosteneffizient sind, wo ich auch wieder klein starten kann und dann auch in Richtung der Speicherkapazität skalieren kann, sehr leicht. Das ist ein Beispiel. Und so setzt sich das, glaube ich, für viele andere Themen fort. Also ich muss, egal wie groß mein Unternehmen ist, halt irgendwo anfangen. Ja, ich muss immer definieren, wo ist denn der Schmerz? Und der Schmerz kann ja, wie gesagt, auch daher kommen, dass ich eh in irgendeinem Bereich vielleicht Kosten optimieren muss oder mir ganz viele Mitarbeitende jetzt in Ruhestand abwandern und ich da eine Lösung einfach finden muss. Und dann fange ich da an. Und solange ich was habe, was halt diesen Plattformgedanken hat, wo ich kein Login habe, wo ich integrierbar und skalierbar bleibe, kann ich ja dann Schritt für Schritt einfach schauen, okay, wie geht's weiter? Und wenn ich das auf einer Containerplattform betreibe, kann ich ja selbst die Infrastrukturentscheidungen dann auch noch weiterdenken, weiterentwickeln, verändern. Ne?
Ja, wie entwickelt sich das Thema die nächsten Jahre? Einmal ein Blick in die Glaskugel.
Ja. Ich glaube, es bleibt extrem wichtig. Aber ich hoffe, dass die Diskussion wieder etwas mehr, ja, ich sag mal, rationaler wird, weil da ja auch viel Emotion gerade in der Diskussion drin ist, was ja auch sehr nachvollziehbar ist. Aber jedes Unternehmen muss einfach für sich schauen, wie möchte ich mich aufstellen? Wie definiere ich das Thema für mich? Was sind meine Anforderungen? Und manche Unternehmen, mit denen ich spreche, die sagen, Souveränität, also ich sehe da jetzt gar keine Anforderungen oder gar keine Benefits für mich. Die sehen dann vielleicht auch das Thema Kosten noch nicht auf den ersten Blick. Ne? Also Login hat ja ganz viele Kosteneffekte auch und so weiter und so fort. Deswegen, also glaube ich, es wird extrem wichtig bleiben. Es war auch schon immer wichtig. Ich glaube, viele Unternehmen setzen sich damit ja auch schon sehr, sehr lange, sehr konsequent auseinander. Jetzt ist es natürlich auch stärker in die Öffentlichkeit gerückt worden durch die aktuellen Ereignisse. Und wir müssen einfach schauen, wie wir uns da aufstellen, sollten das aber einfach sehr überlegt und Schritt für Schritt tun und auf eine Art und Weise, dass wir einfach Entscheidungen auch verändern können in der Zukunft. Und dann, ja, also was zum Beispiel eine Infrastrukturentscheidung angeht, dann bin ich da gut aufgestellt. Mhm.
Vielen Dank, Lisa, dass du heute nochmal bei uns warst. Jetzt mal in deiner neuen Rolle mit einem völlig anderen Thema. Souveränität wird uns, glaube ich, oder souveräne KI wird uns sicherlich die nächsten Jahrzehnte begleiten. Und ich glaube, du hast ganz vielen Menschen jetzt ganz viel Input gegeben, ganz viele neue Gedanken gegeben. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.